herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir haben den 4. November und hier sitzen drei Leute, die es geschafft haben, den Sonntag ohne großen Mittagsschlaf zu überleben, weil sie sich das Spiel Mainz 05 gegen SC Freiburg angeguckt haben, was 0-0 ausging. Und wir werden uns in dieser Folge heute genau damit befassen, wie spannend dieses Spiel war. Ich bin natürlich nicht alleine, mein Name ist Felicitas Budde und bei mir sitzt zum einen Benedikt Engelberts. Hallo.
Hallihallo.
Und Dominik Theiß. Hi.
Gut in die Runde.
Wie geht's euch nach diesem Sonntag? Seid ihr halbwegs wieder ausgeschlafen, weil ihr sowieso noch ein Zusatznickerchen auf der Couch machen konntet?
Also, da ich heute den Tag frei hatte, habe ich tatsächlich den Tag genutzt, um ein bisschen zu entspannen, um mich von dem Herzrasen zu erholen, was uns gestern da geboten wurde. Also ich bin sehr entspannt und ist ja nicht viel passiert.
Ja, ich muss sagen, der Winterblues, der kickt bei mir schon rein und das Spiel hat sein Übriges irgendwie dazu getan gestern dementsprechend. Ja, harte, schwere Kost.
Es hätte nur noch gefehlt, dass es so komplett neblig und so semi-kalt gewesen wäre. Aber die Sonne hat sich ja gezeigt. Also wer vorher engagiert war, konnte zumindest irgendwie noch einen Spaziergang machen, bevor man sich dann, ja, was auch immer das war, auf der Couch da angeguckt hat. Aber wir hatten ja diese Woche das Glück, dass es zwei Mainz 05-Spiele gab. Also wem das nicht gereicht hat, was er am Mittwoch gesehen hat, der konnte dann am Freitag, am Sonntag nochmal einen drauflegen. Was spannungstechnisch abging, war natürlich der Mittwoch auch eher mau. Also wir waren im Stadion und Bene, dein Eindruck zum Pokal aus gegen Bayern München?
Ja, also eine Halbzeit richtig auf die Fresse bekommen und eine Halbzeit gechillt und schon mal vorbereitet, dass man ja gegen Freiburg dann auch das komplette Spiel chillen kann.
Ja, und man muss ja wirklich sagen, das war eine FC Bayern Masterclass. Da macht keine andere Mannschaft. Also da würde auch Bayer Leverkusen mit so einer ersten Halbzeit definitiv verlieren. Deshalb, ja, war es ja eigentlich nur 45 Minuten Pflichtspiel für die Bayern. Danach haben sich, glaube ich, beide Mannschaften auch mit den Wechseln geeinigt. Wir machen jetzt 45 Minuten nochmal ein Testspiel daraus.
So hat es sich auch ehrlicherweise angefühlt. Also als Mainz 05-Fan hat man immer irgendwie das Gefühl, gegen die Großen geht was. Aber korrigiert mich, im Vorfeld zum Mittwoch habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass wir da groß was reißen können. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, der Wille war da. Aber gerade auch mit den Ausfällen, die ja immer wahrscheinlicher wurden, sah das für mich eher so aus, als wenn man sich da versucht, 90 Minuten ein bisschen über Wasser zu halten. Und wenn man dann am Ende ausscheidet, dann ist das schade, aber letztendlich okay.
Ich sag mal so, ich mache mich dann gerne, gerade auch gegen Bayern, ein bisschen kleiner, als wir eigentlich sind. Gerade mit den Ausfällen hätte man ja sagen können, wir sind so ein aufmüpfiger Zweitligist oder sowas. Und ich meine, die Bayern sind dafür bekannt, in der zweiten Pokalrunde mal ein paar verrückte Sachen zu machen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht gedacht, ich rechne mir groß was aus, aber ich sag mal so, es war eine Chance, die nicht null war, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Und ich war etwas ernüchtert, dass das dann schon nach anderthalb Minuten eigentlich ausgeschlossen war.
Am Ende ist es ja wirklich wie immer eigentlich, dass so eigentlich kann der Underdog nur glänzen, wenn der Favorit irgendwas anbietet. Und die Bayern haben nichts angeboten. Wenn man sich das Tor zum 1-0 anschaut, links Davis durch, der Doppelpass, Kane, Musiala. Das war, wie gesagt, ein FC Bayern Masterclass. Die Innenverteidiger haben nichts angeboten, kein Patzer oder so. Und dazu hatten die 05er gerade so auf der Seite von Vidovic, ja, der da sein Startelfdebüt für Mainz 05 gegeben hat. Die Leihgabe von Bayern, auch schon das ein oder andere Problemchen, das zu verteidigen, den Raum sauber zu verteidigen und auch in den Umschaltaktionen, da ging einfach nichts. Und kein Johnny Burkhardt, da fehlt dir halt auch schon 50%.
Eben, und das war ganz klar zu sehen. Also die Ansätze waren da, aber wenn es halt schon in der zweiten Minute, wenn du dann schon hinten liegst in so einem Spiel, wird es ein langer Weg. Wir haben eben noch gesagt, die Bayern haben uns dann ja auch so ein bisschen kommen lassen, aber letztendlich super effizient dann einfach mit 4-0 in der Halbzeit einen Deckel drauf gemacht. Und dann war klar, Hauptsache irgendwie die zweite Halbzeit überstehen und dann nicht noch mit noch mehr Toren rausgehen. Ich meine, es hilft uns nicht fürs Torverhältnis, das war schon mal die gute Nachricht. Aber ja, ich würde sagen, abhaken und nächste Saison können wir dann wieder sagen, dieses Jahr wird es im DFB-Pokal was ganz Großes.
Vielleicht schaffen wir es mal bis kurz vor Weihnachten. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist dann im Nachgang vom DFB-Pokal schon wieder dermaßen auf die Füße gefallen, wie medial über einzelne Szenen geredet wurde. Und ich, natürlich ist Korda zum Beispiel in der einen Szene gegen Musiala vielleicht ein bisschen übermütig reingegangen, aber das war kein hartes Foul, das war ein normaler Zweikampf und ich würde sagen, es ist eher einfach ein normales taktisches Foul und dass dann aber im Endeffekt über diese Kane-Szene gar nicht so viel geredet wurde, wo Robin sogar genäht werden musste, 5 Minuten lang am Boden lag und ich denke mir so, hä, also das irgendwie fehlt mir hier ein bisschen die dass das ausgewogen ist von der Berichterstattung und Dominic Kohr ist ja offensichtlich jetzt mittlerweile einfach derjenige, der immer da rangezogen wird, wenn irgendwas zu berichten sein muss und das geht mir einfach auf den Sack.
Ja, muss man gleich auch sagen, dass, also aus meiner Sicht war die Aktion gegen Musiala grenzwertig, also das war, klar hat der Kopf ein bisschen tief, aber das war schon mit einer Wucht, die du nicht im normalen Zweikampf anlegst. Klar muss Kane definitiv die gelbe Karte bekommen. Mir persönlich war dann die Diskussion bei Kane auf einmal dieses gegeneinander Abwiegen von Fouls, Kor, Kane.
Ja,
wenn das gelb ist, muss Kane rot sein. Das war für mich irgendwie auch nicht nachvollziehbar, diese Nummer. Klar hat sich jetzt diese Woche was ausgeladen, was irgendwie an Dynamik aufgenommen hatte über Wochen, wo Dominic Kohr aber ehrlicherweise selbst dran schuld war. Und dass er ganz anders spielen kann, hat man ehrlicherweise in Freiburg gesehen. Keine gelbe Karte und mal ganz abgesehen davon, hat er unfassbar viel auch in der Box vereitelt. Vorne auch in Freiburg kommen wir ja gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Richtig, richtig gut einfach und damit einer der besten Mainzer. Und das war er vorher einfach nicht. Und Henriksen hat es ehrlicherweise richtig auf der PK vor Freiburg gesagt, Dominic Kohr konnte in den Spielen, wo er so früh mit Gelb verwarnt war, einfach sein Spiel nicht mehr aufziehen, weil, klar, er ist immer an der Grenze, das zeichnet ihn aber aus, das ist eine Qualität, wenn es sauber bleibt, aber wenn es einfach dann, ja, wenn der Hodenkrabscher dazukommt und alles andere, brauchen wir nicht drüber reden, ist Quatsch und lenkt er von seinen eigentlichen Fähigkeiten ab.
Eben, und das hat er eigentlich nicht nötig und ich glaube, dass sowohl, also ich bin bei dir, wenn du sagst, die Vergleichbarkeit der Szenen, das hinkt, also es macht auch keinen Sinn zu sagen, wenn das so bewertet wird, dann muss das so bewertet werden. Es ist natürlich sowohl bei Kohr, wenn man sich den Videosnippet anguckt, das sieht einfach heftig aus und das sieht es bei Kane im Standbild auch. So, ich glaube, das ist das Einzige, was man da vergleichen kann. Aber ich glaube, Dominic Kohr hat sich natürlich auch medial ein bisschen den Ärger aufgezogen, weil er natürlich nach dem Spiel vor Mikro nicht besonders still war. Also, dass sich da nochmal was auf ihm entlädt, hätte man fast erahnen können. Also, ich glaube, da hätte es ihm auch ganz gut getan, vielleicht nicht unbedingt den Schiedsrichter anzuzählen und zu sagen, der hat ein Bayern-Trikot getragen.
Ja, ich meine natürlich, da ist vielleicht auch bei ihm ein bisschen Frustration dabei, wie das Spiel halt gelaufen ist. Ich meine, die Mannschaft hat sich das sicherlich auch anders vorgestellt, als schon nach 2 Minuten da zurückzulegen. Ich glaube aber auch, also im Endeffekt, wir haben im Stadion auch drüber geredet, dass es sich ein bisschen unverhältnismäßig angefühlt hat, manche Situationen. Natürlich ist man da immer ein bisschen biased als Fan von einer Mannschaft. Deswegen sage ich mal, kann man da sagen, mehr oder weniger passt das, aber ja, also ich glaube nicht, dass wir wegen dem Schiedsrichter verloren haben, bei Weitem nicht. Aber wenn der Schiedsrichter halt 1-2 Entscheidungen besser trifft, ich glaube, wir haben 1-2 Abseitssituationen gehabt, die wohl nicht so klar waren gegen uns und andererseits aber dann dieses Abseitstor zum 2-0, who knows, was passiert. So, also ich meine, je länger wir das 1-0 halten können,
fängst du selber an zu lachen.
Weißt du selbst, Bene.
Ja. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich dachte mir kurz vor der Pause, okay, also wenn wir es schaffen, bis so die letzte Viertelstunde irgendwie, dass es 0-1 bleibt, dann kannst du mit einem Lucky Goal hinten raus, kannst du in die Verlängerung kommen und ja.
Und was hat der Bene in der Halbzeitpause dann gedacht?
Ja gut,
haben wir da nur Schorle gedacht.
Ja. Bewältigungstherapie, ja, und verdrängen, heimfahren, gut schlafen, auf Sonntag hoffen und dann Richtung Freiburg gucken.
Das kann man so nennen, ja. Ich habe mir auch tatsächlich keine Wiederholung vom Spiel angeguckt. Alles, was ich jetzt erzähle, ist alles nur aus den Erfahrungen vom Spiel und was ich so im Kicker gelesen habe, weil ich habe dieses Spiel einfach abgehakt, hinter mir gelassen.
Ich habe es nur als Anekdote auf der Arbeit benutzt, als die Frage war, ob man irgendwie einen Halloween-Gruselfilm empfehlen kann. Ich gesagt habe, ich gucke mir die Wiederholung nochmal an, das war gruselig genug. Aber es war eigentlich ja klar, wenn was gegangen wäre im Pokal, hätte man es mitgenommen. So war klar, Liga ist und bleibt Hauptgeschäft. Und bevor wir uns dem Sonntagsspiel in Freiburg widmen, müssen wir noch darauf gucken, dass ja am Sonntag auch noch was anderes passiert ist. Nämlich bevor überhaupt angestoßen wurde in Freiburg, hat sich die Wahlkommission 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung zu Wort gemeldet und die 16 KandidatInnen für den Aufsichtsrat von Mainz 05 präsentiert, die nach einem Auswahlverfahren ausgewählt wurden. Die Liste ist einsehbar. Wir verlinken euch natürlich den Link und den, sag ich mal, alles, was Mainz 05 und die Wahlkommission dazu zu sagen hatte, in den Shownotes. Ist nicht ganz ohne Nebengeräusche, diese 16 Kandidaten, weil viele neue Namen dabei sind. Einige Namen aus den vergangenen Jahren fehlen. Jetzt hat man sich überlegt bei Mainz 05, die Kandidatinnen haben nochmal die Chance, sich vorzustellen am Dienstag um 18.30 Uhr und 20 Uhr und am Mittwoch um 18.30 Uhr und 20 Uhr in der Schobbeschachtel. Und wer da nicht vor Ort sein kann und keine Fragen stellen kann, weil die KandidatInnen nach diesem Termin auch noch zu Gesprächen bereit sind, der kann sich tatsächlich die Aufzeichnung hinterher nochmal angucken, die der Verein zur Verfügung stellen will.
Es lohnt sich aber natürlich trotzdem vor Ort zu sein, um den Kandidaten persönlich die Fragen zu stellen. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Dass das zeitlich irgendwie klappt, ist natürlich für alle sehr kurzfristig. Da muss man immer mal schauen, aber ich glaube, gerade im persönlichen Gespräch findet man, kann man ein bisschen besser eine Connection auch zu den einzelnen Personen aufbauen, als das halt in so einem Video ist. Und deswegen, ja, empfehle ich jedem da vorbeizugehen und sich die Leute mal anzugucken.
Ja, ich bin da in dem Thema nicht so gut drin wie ihr oder wie auch meine Kollegen Peter Schneider, Bade Rudolf und Henning Kunz, die sich jetzt auch bei uns in der RZ dem Thema extrem widmen oder auch schon gewidmet haben, weil es ja auch Unklarheiten gab, weil es ja 3 aus dem Aufsichtsrat gibt, die gerne weitergemacht hätten, die aber von der Wahlkommission eben auf so eine Streichliste gesetzt wurden, die eben nicht gewählt werden können. Ja, Thema für sich, wer sich da mal genauer einlesen will, dem kann ich nur den Artikel auf jeden Fall empfehlen. Bei der RZ, weil es ja ein Thema ist, was bei der letzten Aufsichtsratwahl ja auch schon nicht ganz sauber ab, oder was heißt nicht ganz sauber, aber zumindest für Unstimmigkeiten gesorgt hat.
Genau, wir verlinken euch natürlich auch diesen Artikel in den Shownotes und ich glaube, jetzt muss man einfach die Woche abwarten, sich das vielleicht mal angucken und dann ist am 17. November um 11 Uhr in der MEVA Arena Mitgliederversammlung und da wird dann eben der neue Aufsichtsrat gewählt. Und jetzt machen wir einfach den Turn und gehen zu diesem ereignisreichen Spiel am Sonntag und sprechen nach einer kurzen Pause über Mainz 05 gegen Freiburg.
Spritze rein in die Arschbacke. Tut dann kurz weh und wirkt dann. Spritze rein in die Arschbacke. 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 In die Arschbacke. In die Arschbacke. In die Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke.
Auswärtsspiele sind ja traditionell in dieser Saison zumindest für Mainz 05 eigentlich absoluter Punktlieferant. Ob das in Freiburg auch so war, das besprechen wir jetzt hier und gucken einmal drauf, was überhaupt am Sonntag in Freiburg geboten war in Sachen Startelf. Also für mich überraschend, Johnny Burkhardt war wieder dabei von Anfang an und durfte dann zumindest 45 Minuten mal ran.
Ich war komplett überrascht. Also irgendwie hat sich das vorher nicht ganz so angehört, als wenn er irgendwie fit werden würde oder als ob man ihm das die Entscheidung, sag ich mal, selbst überlässt. Ja, bin eher davon ausgegangen, dass er nochmal geschont wird, weil, ja, you never know, gerade bei so Muskelverletzungen. Aber gut, offensichtlich hat es gelangt für eine Halbzeit. Er hat den Trainer irgendwie überzeugt davon, ihn aufzustellen. Ja, ich fand's geil.
Ja, und sein Wesen macht ja auch was mit der Mannschaft. Das hat Henriksen ja auch betont. Ist natürlich die Frage, wie viel Risiko lohnt sich, bei so einer Muskelverletzung einzugehen? Ich habe die Argumentation auf jeden Fall verstanden, zu sagen, eine Pause bei der Muskelverletzung und dann wieder zu spielen, also Pause in der Halbzeit, macht keinen Sinn, deshalb nur 45 Minuten und dann kann man in der zweiten Halbzeit ein -7, macht die ja schon Sinn. Und ich glaube, alle mussten Johnny Burkhardt eigentlich davor bremsen. Ich glaube, der hätte schon gegen Bayern München gesagt, ich spiele, scheißegal, ist mir wirklich egal. Aber ich glaube, dann haben doch die Ärzte und auch die Trainer gesagt, vielleicht nicht die beste Idee im Pokal. Aber ich finde, man hat auch gemerkt, dass er halt dann nicht den Rhythmus hatte, gerade bei hohen Bällen hat er oder generell in dieser Rolle als Wandspieler hat er schon mal besser gemacht als in der ersten Halbzeit. Aber dennoch, ja, so einen Spieler auf dem Platz zu haben, das hilft jedem Spieler drumherum, würde ich behaupten.
Ja, und er zieht ja auch die Saison immer alle mit. Also ich glaube, das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf bei ihm. Klar, er muss vor sich selbst auch ein bisschen geschützt werden. Trotzdem, ja, Freiburg ist im Moment in der Liga einfach, glaube ich, etwas weiter weg von Mainz 05 als vielleicht noch in anderen Saisons. Deswegen war so ein bisschen bei mir auch ein Fragezeichen, ob das Risiko nicht vielleicht doch zu groß ist, dass er sich tatsächlich verletzt.
Ja, ich meine, er ist ja nicht der einzige Spieler. Mit Nadim Amiri ist der zweite Spieler, der jetzt wahrscheinlich weiterhin vollgepumpt mit Schmerzmitteln spielt. Ich glaube, bei Johnny sind jetzt keine Schmerzmittel. Bei einer Muskelverletzung ist ja was anderes wie bei der Kapsel am Sprunggelenk. Aber ja, ich mangels Alternativen, denkst du dir als Trainer natürlich auch. Ja, also wenn wir jetzt das Ding hier in Freiburg gewinnen, Johnny macht ein Tor, spielt 45, 60 Minuten. Das sind die Szenarien, die dir ja im Kopf dann rumgehen. Und du sagst dann auch, okay, Mainz 05 hat jetzt nicht 15 Punkte, hat jetzt locker easy einen guten Start gehabt, sondern einen mittelmäßigen Start, einen ordentlichen Start für die Probleme, die ja mit der Transferperiode einfach aufgekommen sind, mit den späten Wechseln, mit dem unausgewogenen Kader. Haben wir auch schon mal zur Genüge thematisiert in vorherigen Folgen und kann man eigentlich auch nicht müde werden und kommen wir später ja auch bei den Wechseln nochmal dazu, mit Sicherheit. Aber ja, ich sag mal so, es ist gut gegangen und deshalb sagt man natürlich immer im Fußball Schwarz-Weiß-Denken, gut, hat er alles richtig gemacht, aber kann auch blöd ausgehen und dann sitzt er wieder für 3 Wochen irgendwo und kann gar nicht spielen.
Ja.
Will man wirklich nicht riskieren eigentlich, deswegen hat es mich persönlich sehr gewundert, aber gut, ich meine, du hast schon gesagt, eben wie wichtig er für die Mannschaft ist. Johnny hat seine 5 Saisontore bisher auswärts geschossen, also hat in jedem Auswärtsspiel, ich glaube in den letzten 6 Auswärtsspielen hat er getroffen. Genauso wie quasi, wie lange wir jetzt ungeschlagen sind auswärts oder gewesen sind. Ja, das macht natürlich dann schon auch was, wenn der Kapitän mit auf dem Platz steht. Klar. Und deswegen, ja, mich hat es trotzdem gewundert. Ich hätte ihn eher, glaube ich, für die letzten 30 Minuten nochmal reingebracht für so einen Kick oder so. Aber ja, du hast eben schon gesagt, Dominik, es ist alles gut gegangen. Wir hoffen, dass wirklich alles gut gegangen ist oder dass es nicht nur nicht kommuniziert wurde, wenn es nicht gut gegangen ist. Aber bisher hat man ja gar nichts gehört dahingehend. Von daher glauben wir einfach mal, denke ich einfach mal, ja, das hat alles geklappt und Johnny bleibt fit und ist dann gegen Dortmund wieder richtig dabei.
Ich würde sagen, sollte dem nicht so sein, werden wir es wahrscheinlich auf der PK oder eine Stunde vor Anpfiff erfahren.
Ja, vermutlich Zweiteres.
Wir hoffen, dass Nadim Amiri, du hast schon gesagt, der ja auch fraglich war vor dem Spiel, der ja dann auch gespielt hat, dass er auch noch weiter durchhält, auch verletzungsbedingt dann in der 75. ausgewechselt. Bei ihm, du hast es gesagt, gab es wohl vorher schon Bilder darüber, wie er aus dem Mannschaftsbus ausgestiegen ist. Das sah nicht besonders gut aus.
Ja, also wer The Zone ein bisschen früher eingeschaltet hat, schon für die Pregame-Interviews, da haben sie eine kurze Szene gezeigt, wie Amiri aus dem Mannschaftsbus kommt und dachte schon so, oh Gott, so sieht kein gesunder Mensch aus. Wirklich überhaupt nicht den Knöchel belastet und so. Und dass er dann halt quasi dann zum Aufwärmen und zum Spielen rausgeht. Also da möchte ich nicht wissen, was dazwischen passiert ist, dass er sich so bewegen kann. Oder ob er vielleicht einfach nur in der Zeit, wo er nicht spielt, quasi gar nicht sein Gelenk irgendwie verwendet. Aber das, also, kam mir schon sehr suspekt vor und ich meine, das zeigt ja auch, warum er ausgewechselt wurde und warum er auch gegen Bayern ausgewechselt wurde, als es quasi um nichts mehr ging. Da will man hoffentlich auch nicht mehr riskieren, als man sowieso schon irgendwie muss. Ja, ich finde es ein bisschen fragwürdig.
Ja, ich glaube, für ihn kommt die Länderspielpause genau richtig. Nach dem Dortmund-Spiel ist ja auch nicht die einzige Verletzung. Bei Moritz Jens ist man gar kein Risiko eingegangen, weil es scheinbar eine wirklich strukturelle Verletzung ist, die ihn rauszieht. Man weiß nicht, wie lange, es hieß nur Muskelverletzung. Ja, und dementsprechend ist Stefan Bell reingerutscht. Boss Bello, wie Henriksen ja getitelt hat vorher. Und glaube ich, wurde zum Man of the Match gewählt vom Kicker? Ich weiß es
nicht. Vom Kicker, ja.
Vom Kicker.
Ja, also, um die Runde vielleicht mal zu öffnen. Ich habe das Spiel ja auch gesehen. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn jetzt aber nicht outstanding. Aber auch gegen die Bayern hat er das schon sehr routiniert gemacht, das, was er kann, so. Aber das Problem ist halt, darüber braucht man jetzt irgendwie keine Augenwischerei betreiben. Gegen 50% der Bundesligisten kannst du Stefan Bell halt nicht spielen lassen, wie man gegen RB Leipzig gesehen hat, warum Danny da Costa spielen musste, als in der Innenverteidigung wieder die Personalnot ausgebrochen ist. Gegen Freiburg, das war, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum Junior Adamo da gespielt hat, weil ja, Mainz 05 hat ja eigentlich schon mainly Mittelfeldpressing gespielt und sich in der eigenen Hälfte hinten reingebungert, situativ mal vorne drauf. Reingebungert, oh je. Reingebunkert, wollte ich sagen.
Reingebungert.
Das kommt auf die ewige Liste der Folgentitel.
Oh, stark, stark, stark. Jetzt habe ich auch wenigstens mal einen Beitrag dazu, zu irgendwelchen Folgentiteln. Nee, aber da hatte Stefan Bell ihn schon im Griff. Ich glaube, gegen Gregoritsch, da wäre es noch was anderes gewesen. Da wären noch vielleicht noch mehr hohe Bälle reingeflattert. Aber ja, ist schon die Achillesferse hinten im Kader, diese Dreierkette.
Ja, absolut. Aber ich finde, das Spiel gegen Freiburg kam Bello ja auch absolut entgegen. Also ich glaube, da konnte er die Möglichkeiten, die er hat. Also ich glaube, wir wissen alle darum, dass wenn es schnell gehen muss, dass er dann nicht derjenige ist, auf den man dann zählen kann. Aber er konnte ja da solide seine Arbeit machen. Ich glaube, das war das, was im Endeffekt auch gegen Freiburg wirklich wichtig war. Hat ja 86% seiner Kopfballduelle auch gewonnen. Also das war so, da konnte man sich auf ihn verlassen. Und gerade wenn wir darüber reden, dass so jemand wie Burkhardt oder Amiri wackelt, dass nicht klar ist, wie da vorne gespielt wird, wenn du dann jemanden drin hast, wo du weißt, der kriegt seine Standardaufgaben für dieses Spiel da hinten solide erfüllt, dann kann man das nicht geringschätzen und kann einfach nur sagen, okay, es war gut, dass er dabei war. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn zum Man of the Match machen muss. Ich glaube, mangels Alternativen ist es dazu gekommen. Aber klar, kann er ja gut mitnehmen. Also.
Ja gut, du hast eben gerade gesagt, du hast 82%, 86% Kopfbälle gewonnen. Es waren 14 Kopfbälle, die er geführt hat insgesamt, also mehr als alle anderen Spieler auf dem Platz und vor allem auch doppelt so viele wie alle Mainz-Spieler. Und das ist schon auch seine Stärke dann, muss man ja sagen, dass gerade das Kopfballspiel und ja, er hat generell viele Defensivaktionen gehabt, das Ordnung von der Kette, das ist ja das, was ihn auch unter Bo Svensson ausgezeichnet hat. Da denke ich mir, okay, also das Spiel hat wirklich für Bello perfekt stattgefunden. Ja, ich freue mich, dass er Spiele macht, wo er auch seine Qualitäten zeigen kann. Aber ja, eigentlich hätte tatsächlich Adamu ihn davor sehr viel größere Probleme stellen können, wenn der halt mal ein, zwei mehr Sprints hätte anziehen können. Und in der einen Szene, wie er da zum Torschuss kommt, hat man ja auch gesehen, da hat die Zustimmung auch gar nicht funktioniert irgendwie. Und ja, da sah auch Stefan Bell nicht so wirklich souverän aus.
Aber er scheint ja offensichtlich trotzdem eine Art von Ruhe mitzubringen, die auch in der Mannschaft ankommt. Also Paul Nemel hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass es ihm gut tut, wenn Bello auf dem Platz steht und dass er dann auch dass Bello dann irgendwie auch gute Räume, Halbräume findet mit seinen Bällen. Also ich glaube, das ist natürlich dann was, wo man drauf aufbauen kann, wovon man aber ehrlicherweise nichts wirklich Zwingendes im Spiel gegen Freiburg gesehen hat, oder?
Ja, also allein die Statistik der X-Goals von 0,4 zu 0,55 sagt er eigentlich schon alles aus. War ein chancenarmes Spiel. Ich sage auch immer, es ist Mainz gegen Union und Mainz gegen Freiburg sind so zwei Spiele, die ich eigentlich versuche immer zu meiden, weil du wirst als Fußballfan einfach immer enttäuscht, weil es einfach nur eine Neutralisation von zwei absoluten gegenpressigen Maschinen und Mannschaften so von so Defensivstrebern auch einfach ist, die dann gegen den Ball super arbeiten, mit dem Ball aber ihre Defizite haben und dadurch, dass die andere Mannschaft so gut in der Arbeit gegen den Ball ist halt dann immer wieder nicht durchkommen und es ist immer wieder dieselbe Leier.
Klassisches Sonntagmittagsspiel, oder?
Ja, also ich glaube, das sucht sich das auch nicht nochmal freiwillig aus.
Ja, was war's? In den ersten 25 Minuten kein einziger Torschuss. Also da konnte man gut irgendwie nochmal seinen Mittagsschlaf verlängern. Das war ja wirklich das Warten darauf, dass irgendwas passiert. Aber du sagst es schon, beide Mannschaften haben sich gewissermaßen neutralisiert und ja, ich glaube wirklich als neutraler Zuschauer war das kein Spaß.
Nee. Und es waren halt dann mehr so Halbchancen. Und da muss man ja wirklich sagen, dann habe ich es auch eben ein bisschen angeteasert, da fehlt so ein bisschen die Qualität dann auch. Weil ich fand auch gegen Bayern und auch gegen Gladbach, gerade Cassie offensiv sehr auffällig, aber Typical Cassie, der hat dann so Probleme im letzten Drittel in der Entscheidungsfindung oder auch in der Technik, dass es einfach unfassbar harmlos ist, obwohl er wirklich super in die Situation, in die Räume immer reinkommt, gegen Bayern seinen Kopfball, der dann so gerade so noch zum Eckball, glaube ich, beim Stand von 0-1, glaube ich, wäre dann das 1-1 gewesen, war Hochkaräter gegen Gladbach, hatte einige Situationen mit Nebel und da auch, wo er in dem Raum ist, aber er ist der ist dann einfach so ineffektiv und das ist dann halt schon eine Qualitätsfrage, um wo ich auch wenig Weiterentwicklung bei ihm sehe. Also sehr bemüht, stets bemüht, sagt man eigentlich auch immer so dazu. Aber das stößt Mainz 05 einfach mit solchen Spielern an seine Grenzen in solchen Spielen.
Ich finde tatsächlich sehr faszinierend, dass du jetzt gerade auf Cassie zu sprechen kommst. Ich fand ihn tatsächlich sehr auffällig. Auch in seiner Ungefährlichkeit teilweise. Aber Philipp Mwene auf der anderen Seite hat halt parallel gar nicht stattgefunden. Und das fand ich halt viel krasser, dass also unsere rechte Seite war offensiv sehr viel involvierter als die linke, vor allem weil Jason Lee auch wieder all over the place war. Und da ist natürlich mit Paul und Cassie ein bisschen mehr Struktur auf der rechten Seite. Und das haben wir auch letzte Woche schon angesprochen, dass das Zusammenspiel gut funktioniert. Aber leider Paul irgendwie diesmal auch so diese entscheidenden Momente nicht geschafft hat zu kreieren. Und dann kam immer so der letzte, vorletzte Pass einfach nicht an. Oder der war ein bisschen, hat ein bisschen gestreut oder irgendwie so, wo du denkst, ach, jetzt ein Pass und dann hätten wir abziehen können. Und dann am Ende kommt dann irgendwie noch so ein Kullerböllchen am Ende dann irgendwie von Cassie oder wenn es überhaupt ein Kullerböllchen war dabei raus, wird der Ball irgendwie wieder abgefangen und geht in den Konter über. Und ich denke mir so, oh, wenigstens mal schießen.
Ja, also mir hat da auch der berühmte Spark gefehlt. Also sowohl bei Cassie, der irgendwie dann irgendwie am Ende seine Entscheidung nicht richtig trifft. Und du hast es schon angesprochen, also wenn wir, ich meine, Lee war jetzt gegen Bayern, hat auf der Bank gesessen. Ob das jetzt daran lag, dass man ihn auch nochmal schonen wollte oder dass er jetzt wirklich mal in Anführungszeichen Denkzettel bekommen hat. Aber da finde ich wirklich ganz offensichtlich, dass das Zusammenspiel im Moment überhaupt nicht funktioniert. In dem Sinne, dass Lee auch manchmal einfach falsche Entscheidungen trifft und dann die Seite komplett rausnimmt und über links geht im Moment relativ wenig.
Ja, er wirkt überspielt. Das ist auch das, was Henriksen in der PK vor Bayern gesagt hat, als ich ihn darauf angesprochen habe, warum er für ihn unantastbar ist, obwohl er null an seine Rückrundenform rankommt, wo er wirklich ja maßgeblichen Anteil an dieser Aufholjagd hatte und dem Klassenerhalt. Ja, der ist einfach überspielt. Kann man nicht so viele Minuten, wie der gesammelt hat mit diesen Reisen. Man sagt wo immer, ja, der kommt zwar mit diesen Reisen nach Südkorea und überall, wo sie hinfliegen zur Nationalmannschaft, ganz gut klar, aber momentan ist das nicht der Jason Lee, den man kennt, weil er, außer dass er halt viel Kopfballduelle wirklich gewinnt, also in der eigenen Box waren da zwei dabei, okay, das ist, war stimmt, schon sehr wichtig, ja. Und auch um so zweite Bälle einzufangen, die so auf halber Höhe sind, das hat er auch gegen Gladbach sehr gut gemacht, aber mehr kam da nicht und dann halt zu wenig auf so einer essentiellen Position, weil in diesem 4-3-2-1 hast du keine offensiven Flügel, also muss deine Kreativität, deine Schlüsselmomente müssen aus diesen Halbräumen kreiert werden oder halt dann von den Schienenspielern, hab's angesprochen, im Vene, das wirkt ein bisschen momentan so, dass er ja auch ein bisschen, dass die fehlende Harmonie zwischen den beiden, weil Lee auch in seine Form hinterhängt, auch eine Auswirkung auf ihn hat, während auf der anderen Seite, und das hat Henriksen auch gesagt, ja, Cassie auch von Paul Nebel profitiert hat, weil da das mega Zusammenspiel, das Wechselspiel, auch wenn die mal die Räume getauscht haben und, gut funktioniert haben. Und da sieht man, wie wichtig es ist, auf funktionierende Pärchen im modernen Fußball zu achten.
Ich finde tatsächlich, wo du eben Cassie angesprochen hast, beim ersten Mal, da hatte ich irgendwie so eine kurze Eingebung. Cassie auf der rechten Seite wirklich gar nicht so viele Torbeteiligungen insgesamt wie auf der linken Seite, wenn wir uns mal zurückerinnern, zwei Saisons, wo er wirklich 100% links eingesetzt wurde, ist die Zeit, wo er viele Scorer gesammelt hat auch. Irgendwie faszinierend, dass jetzt halt schon wieder bei uns die linke Seite ist, die halt irgendwie hauptsächlich für die Torbeteiligungen, die wir halt gerade auswärts am meisten sammeln, aber am meisten verantwortlich ist. Und wenn Philipp Mwene halt nicht funktioniert, da halt gar nichts ist, tot ist. Und Cassie auf der rechten Seite aber leider es auch nicht schafft, seine Assists halt irgendwie beizusteuern. Also keine Ahnung, kam mir eben einfach nur.
Sehr gut, spontane Eingebung nehmen wir hier immer gerne. Ich glaube tatsächlich, die Frage, die sich bei Lee stellt, ist, wenn wir jetzt sagen, okay, diese Länderspielpausen sind offensichtlich auch eine Belastung für ihn, jetzt kommt ja die nächste. Wann ist denn damit zu rechnen, dass wir vielleicht mal wieder einen Jason Lee sehen, wie wir ihn kennen? Also das Fragezeichen wird für mich immer größer.
Berechtigte Frage. Vielleicht hängt es auch mit anderen Faktoren zusammen. Das ist so, worüber wir in der Pressekonferenz dann gesprochen haben und ja auch ein Thema bei Hong war. Das haben wir auch letzte Woche, glaube ich, habe ich gefühlt ein Plädoyer für Hong, dass man ihn jetzt nicht abstempeln soll, gehalten. Weil er jetzt zum Beispiel auch gegen Freiburg schon ein bisschen auffälliger war als jetzt in den Spielen davor, weil gegen Gladbach, klar waren es nur 10 Minuten am Ende, aber war eher ein Totalausfall gegen Gladbach, jetzt schon einen Schritt nach vorne. Aber generell diese Länderspielreisen sind ein Thema, auch bei Vidovic, da hat Henriksen gefühlt in jeder PK wiederholt, dass er es schade fand, dass er zur Nationalmannschaft gegangen ist, nachdem er ja am Deadline Day erst nach Mainz gewechselt ist und hat auch gesagt, ja, ich konnte den nicht bewerten, weil ich habe den in keinem Spiel gesehen. Ich habe den nicht mal im Testspiel gegen Darmstadt halt deswegen gesehen damals. Und dann dauert sowas und das hat schon einen großen Einfluss dann auch auf die nächsten Wochen immer. Ja, aber wir haben jetzt darüber geredet, welche Spieler jetzt vielleicht nicht so in ihrer Topform waren. Einer, der da wirklich hinkommt und dahin, wo er auch hineinwachsen soll, war für mich Kai Schusano, der immer mehr Barrero-esk irgendwie geschwelt hat. Ja? Scheiße, ich glaube, die habe ich irgendwo geklaut jetzt von euch irgendwo, diese
Formulierung. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal drüber geredet, ja.
Okay, so, ich habe es ausgesprochen und dachte so, boah, scheiße, jetzt Copyrights. Naja.
Mich darfst du gar nicht zitieren.
Sehr gut. Copyright-Biene. Nee, der aber, finde ich, körperlich extrem zugelegt hat, der, also von der Muskelmasse her wirkt er sowohl von den Oberschenkeln als auch vom Oberkörper irgendwie breiter und auch einfach angekommen. Er wirkt angekommen mehr, jetzt nicht, dass er jetzt der eine outstanding Performance raushaut, aber der hat seinen Raum vor der Abwehr in den Griff bekommen, was ja eigentlich die Hauptaufgabe war und das Problem, dass so oft ein Loch war und auch Amiri dann für 2 irgendwie Löcher stopfen musste, als schon eigentlich zu spät war und er jetzt da deutlich bessere Positionierung hat und auch einfach auffälliger, schön eklig in Zweikämpfen, wie so ein Staubsauger.
Ja, er hat natürlich den großen Vorteil, dass er nicht zur Nationalmannschaft muss aktuell, aber wenn er weiter so spielt, denke ich mal, ist das auch nur eine Frage der Zeit. Ich fand tatsächlich auch Sano jetzt in den letzten 2 Wochen sehr viel auffälliger, sehr viel besser. Wir haben auch schon letzte Woche ein bisschen drüber geredet, auch an Offensivaktionen beteiligt. Und ich meine sogar jetzt gerade kurz vorm Ende an der letzten Torchance, die wir hatten, kurz vorm 16er, hat er auch irgendwie noch so einen Fuß drin gehabt oder so, glaube ich. Ist auch nicht wirklich relevant, aber ich finde es gut, dass er sich auch offensichtlich mehr zutraut. Und wie du schon sagst, er reklamiert auch diesen Platz für sich und auch diesen Space vor der Abwehr. Ja, ich glaube, er hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung einfach und das ist natürlich auch gerade wichtig, wenn dir ein Gegenspieler entgegenkommt. Du hast halt einen Spieler, der entmutigt ist oder einen Spieler, der halt irgendwie gerade vor Selbstvertrauen irgendwie strotzt. Das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die kommt auch gerade zum richtigen Zeitpunkt. Also das ist was, wenn wir jetzt da noch ein Loch hätten, was gestopft werden müsste, wäre es wirklich, wirklich schwierig. Aber da freut es mich einfach, dass es offensichtlich bei Sano Klick gemacht hat, der seine Rolle jetzt gefunden hat. Gerade, es war ja auch am Anfang der Saison immer wieder Thema, dieses Zusammenspiel mit Namiri, dass das klappen muss. Das scheint besser zu werden und da setze ich jetzt einfach meine Hoffnung drauf, dass das eine Entwicklung ist, die nur noch weiter nach oben geht und wir uns noch viel mehr davon erhoffen können.
Ja, ich meine, aber er muss ja auch spielen, weil Typ Sano gibt es einfach nicht im Kader. Generell gibt es keine Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ja jetzt auch ein Narrativ, was schon zu oft belastet ist. Aber zeigt ja auch, ihr habt es im Vorfeld der Folge jetzt auch schon gesagt, dass die erste wirkliche Einwechslung, die nicht irgendwie auf angeschlagene Spieler zurückging, dann am Ende erst in der 90. Minute war und auch in den Spielen davor immer sehr, sehr spät, was die Wechsel angeht und auch einfach ein Ausdruck dafür ist, dass Henriksen keine ernstzunehmenden Optionen auf der Bank hat, die eine andere Dynamik in dieses Spiel hineinbringen können.
Ja, wir haben tatsächlich da in unserer Research Unit, habe ich mit Nils ziemlich lange drüber geredet. Er hat da auch mal ein paar Zahlen aufbereitet für die letzte Folge. Die haben sich aber, denke ich mal, jetzt nicht so krass verändert, weil der Gist, sage ich mal, davon ist einfach, unser erster Wechsel ist sehr häufig sehr früh, weil wir halt irgendwie verletzungsbedingt wechseln. Und ansonsten wechseln wir den zweiten, den dritten und den vierten Wechsel, also die Wechselunterbrechung, sage ich mal, sind wir immer im letzten Drittel der Bundesliga. Also wir wechseln verhältnismäßig spät im Vergleich zu allen anderen Bundesligisten. Und ich meine, am Ende zweimal in der 90. Minute gewechselt, da denke ich mir auch nur so, okay, das ist halt nur damit zwei weitere Spieler ein Bundesligaspiel mehr haben auf ihrer Statistik.
Ja, und wenn das der Grund dafür ist, dann muss er wirklich den Kopf nur schütteln. Also man muss sich das vergegenwärtigen. Freiburg hatte das komplette Wechselkontingent zu dem Zeitpunkt ausgeschöpft, an dem Silvan Widmer reinkam. Und Fratschnik, da hatten wir quasi einmal in der Halbzeit Johnny Burkhardt ausgewechselt und in der 75. Minute Amiri.
Hatten schon in der 75. Minute 4 von 5 Spielern eingewechselt.
Genau, also der letzte Wechsel von Freiburg war in der 88. So, da war dann der 5. neue Spieler auf dem Platz. Das ist ein Muster, was sich jetzt wirklich über die Saison abzeichnet. Es ist halt, also es sind so zwei Faktoren. Ich meine, ihr habt ja drüber auch, wir haben schon hier mehrfach in verschiedenen Runden und Konstellationen über dieses Thema gesprochen. Es ist das eine, glaube ich, wirklich Mangel an Alternativen, aber auch Mangel an Spielern, denen man so vertraut, dass man sagt, geh jetzt mal rein und hau rum. Weil ich glaube, so ein Spiel wie gegen Freiburg, klar, das ist einfach... Ja, da stehen zwei Mannschaften auf dem Platz, die wirklich dafür sorgen, dass du dich als neutraler Fußballfan fragst, warum du überhaupt den Fernseher anmachst. Aber es ist ja auch offensichtlich keiner auf der Bank, der da einen Impuls nochmal von außen hätte geben können, um so wie das Ruder irgendwie rumzureißen. Oder eine Idee von der Seitenlinie, wie man sagt, wir gehen hier jetzt nochmal anders an die ganze Sache ran.
Ja, vor allem, du musst ja dann auch überlegen, was bringt mir jetzt Alibi-Wechsel? Dann lasse ich einfach die spielen, die gerade auch im Rhythmus sind. Und ich glaube, das ist auch Henriksens Bestreben. Klar kann man den Case aufmachen, zu sagen, den Spielern wie Nelson Weiper vertraut er nicht, deshalb bringt er die so spät. Ich finde, wenn Weiper jetzt reinkam, hat er ja gerade in den Zweikämpfen schon Probleme, sich zu behaupten. Aber das ist natürlich auch wieder ein Thema, da das die Insights kennen nur diejenigen, die bei Mainz 05 in diesem Profiteam drin sind. Aber manche Spieler brauchen eben auch mehr Vertrauen, brauchen einen Vertrauensvorschuss und liefern erstmal nicht die ersten 1 bis 2, 3 Spiele, dann aber schon. Und da muss man vielleicht vorher in den West gehen, keine Ahnung, da gibt es natürlich 2 Szenarien in dem Fall, aber es ist schon ein Problem, denn ehrlicherweise, wer fehlt denn momentan langfristig? Nur Andreas Hanke-Olsen und halt jetzt Moritz Jens. Und du hast natürlich noch 2 angeschlagene Spieler, aber es ist jetzt nicht so wie letztes Jahr mit einer riesenverletzten Misere und dennoch kommt der Kader jetzt schon so an seine Grenzen.
Ich will jetzt eigentlich nicht vorgreifen, aber ein kleines bisschen juckt es mich, darüber zu reden, dass Daniel Gleiber gegen Bayern sein Profidebüt gegeben hat und dass er jemand ist, der jetzt für Amiri zum Beispiel gegen Bayern reinkommt oder jetzt aber auch immer wieder halt hoffentlich dann Spielzeit bekommt, finde ich ein Zeichen, vor allem er ist sehr oft jetzt auch im Kader gewesen. Das zeigt natürlich auch, wie dünn es an anderen Stellen ist, gerade auf dieser Position. Hong hatte die Position offensichtlich ja nicht so ausleiten können wie Amiri oder wie das sich Henriksen irgendwie vorgestellt hat. Und deswegen freut es mich einfach, dass jemand wie Gleiber sich von der U19 über die U23 bis ins Profiteam quasi gearbeitet hat und zu seinen Minuten kam und zum Beispiel jetzt gegen Bayern auch ziemlich solide gespielt hat. Natürlich war es mehr so ein Trainingsspiel, aber ein Trainingsspiel gegen die BA-Mannschaft von Bayern ist halt trotzdem geiler als irgendwie mit der U23 irgendwo zu spielen.
Ja, es eröffnet Chancen und da hat man ja schon dann gegen die Bayern gesehen, hat er ja dann schon früher gewechselt. Dieses Spiel war ja wirklich eine Ausnahme für diese Beobachtung, die wir jetzt vorher bei Auswechslung und Einwechslung feststellten. Da gab es schon die Chancen, wiederum halt bei einem 0-4.
Gut, immer aber das war nur das Pokalspiel, weil alle anderen Spiele sind ja in der Bundesliga gegen Gladbach, haben wir dasselbe Thema gehabt. Vorher, dass es ja schon, also so im Bundesliga-Schnitt, und daher waren die Zahlen ja auch, die ich eben präsentiert habe. Deswegen war das Bayern-Spiel eher so ein Ausreißer in die andere Richtung, weil, wie du schon sagst, das Spiel war halt entschieden und da kann man halt auch mal die Jungen schicken.
Ja, aber definitiv kam es jetzt nicht so, als ob Dani Kleiber einfach so da reingeschmissen wurde, sondern dass er sich das in den letzten Wochen sehr verdient hat. Ja, so wirkt es auf jeden Fall auch. Auch wenn man natürlich immer sagen muss, dass sich mittlerweile diese Lobeshymnen auf Spielern, ich weiß nicht, wie es euch als Fans geht, als Journalist, nutzen sich die bei mir sehr ab, weil er gefühlt jeden Spieler, der irgendwie mal eine gute Performance gezeigt hat, über einen grünen Klee lobt und eine Lobeshymne auf einmal singt. Dementsprechend kann ich dem nicht mehr so viel abgewinnen und weiß manchmal nicht, was jetzt Storytelling ist und was ernst gemeint ist.
Ja, das erinnert mich so an den Henriksen aus den Anfangs-PKs, der einfach unheimlich viel Positivität versprüht hat und man quasi erstmal 3 Wochen brauchte, um da durchzusteigen, um zu wissen, an welchen Stellen sitzen die Sätze, die wirklich etwas aussagen, und alles andere muss ich einfach auf Durchzug stellen, bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, ich verstehe. Weil das ist auch im Moment, glaube ich, so, worauf Henriksen sich natürlich in den PKs auch zurückzieht, dass er sagt, er bleibt positiv, ne? Er lobt seine Spieler, auch wenn die Situation ja im Moment, ich sag mal, wir haben jetzt 0-0 gegen Freiburg gespielt. Freiburg hat zum ersten Mal unentschieden die Saison gespielt. Die spielen ja auch im Moment echt gut. Wir haben unsere ungeschlagene Serie in der Ferne ausgebaut mit 8 Spielen in Folge, was auch immer man davon hat, wenn man zu Hause nicht gewinnt. Aber der Punkt ist einfach, wir haben nur 2 Punkte Abstand zum Relegationsplatz mittlerweile. Also jetzt haben am Wochenende die Konkurrenten unten im Keller auch gepunktet. Die Frage ist, schafft man es dann als Bo Henriksen zum Beispiel in so einer PK einfach mit diesen Aussagen immer wieder einfach so ein bisschen auch über die Situation hinwegzutäuschen, dass, wenn man jetzt nicht aufpasst, es echt schwierig werden könnte. Und dann wären so Spieler wie zum Beispiel Gleiber, der also als Nachwuchsspieler dann auch wichtig werden könnte, wenn man ihn hätte, um sich wirklich auf ihn zu verlassen, ja essentiell, um vielleicht im Fall einer wirklichen Krise trotzdem noch Spieler zu haben, auf die man sich verlässt.
Ja, ich meine, Gleiber, da kommen wir später auch nochmal dazu, ist halt ein Paradebeispiel, dass es bei Mainz 05 nicht ohne die Nachwuchsspieler geht, die du entwickeln musst. Wer sind die nächsten Brian Kruders und Leandro Barreros? Aber sicherlich ist so eine Einwechslung auch was, wo du weißt, yo, also ich bringe jetzt jemanden zu seinem Profidebüt, ich lobe ihn danach, natürlich schreiben die Zeitungen darüber, natürlich ist das Narrativ dann so auch. Bo Henriksen ist ja auch nicht müde zu betonen, dass sein Vater einer der renommiertesten dänischen Sportjournalisten war und er genau weiß, wie dieses Wechselspiel zwischen Fußball-Bundesliga und Sportjournalismus auch funktioniert. Nichtsdestotrotz fand ich, weiß nicht, wer reingeguckt hat, diese gefühlt für Mainz 05-Verhältnisse XXL-Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel, die irgendwie 27 Minuten anging, da ging mein Herz als Journalist auf, weil waren mal sehr viele Journalisten da und es hing nicht nur an 2 Journalisten, die ganzen Fragen zu stellen und diese PK zu unterhalten, und er war sehr auskunftsfreudig, zwar manchmal nur auf Nachfrage, aber er hat ganz klar gesagt, Wiedmer ist schlechter als die anderen beiden, deshalb spielt er nicht und dann gibt es auch keine Experimente, und nicht nur, weil er Kapitän ist, kriegt er irgendwie was geschenkt. Genauso zu anderen Fällen, zu Lee hat er dann auch ein bisschen mehr erklärt, auch erklärt, was er von ihm mehr sehen will, und ist nicht die ganze Zeit so abgeschwiffen. Auch wenn natürlich immer wieder nochmal so diese Motivationskampagne noch zwischendrin reinkommt. Aber das war schon nochmal anders. Aber er hat halt auch echt eine schwierige Situation zu moderieren momentan, weil tabellarisch sieht es noch gut aus, rutscht so weiter ab, ist natürlich wieder das Storytelling, die Krise und akute Abstiegsnot. Das jetzt noch nicht. Ich glaube, dass sie Dortmund zum richtigen Zeitpunkt treffen als nächsten Gegner, weil die absolut verwundbar sind, weil die wirklich eine krasse personelle Krise haben, zwar gegen Leipzig jetzt gewonnen und auch schon früh diese Trainerdebatte um Nuri Sahin aufgemacht haben, aber dann Kiel, also sind schon, und vor allem nach Kiel kommen ja, glaube ich, Hoffenheim und Wolfsburg, und die sind ja auch unten mit dabei, also sind schon die Wochen der Wahrheit danach, nach der Länderspielpause.
Es wird Zeit, jetzt einen draufzulegen und mal die Punkte zu holen, weil ich meine, das war jetzt der 9. Spieltag, wir haben 10 Punkte. Es ist quasi, nach dem nächsten Spiel ist ein Drittel der Saison, und 30 Punkte langen uns nicht wahrscheinlich zum Drinbleiben. Also das nächste Drittel sollte vielleicht etwas punktereicher gestaltet werden, sagen wir es mal so. Ich finde es halt auch so faszinierend, jetzt wird immer über diese Unentschieden-Serie, über diese Ungeschlagen-Serie geredet, auswärts, 8 Spiele ungeschlagen, ja toll, aber wir haben halt auch nur 3 Spiele davon gewonnen. So, also ich meine, cool, und ich freue mich, und wir haben auswärts eine ganz große Schwäche gehabt die ganze Zeit, deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt diesen Trend umgewandelt haben, aber es ist halt nicht so wie die Zeit, als wir halt quasi jedes Heimspiel gewonnen haben und ab und zu war man unentschieden oder eine Niederlage drin. Das ist halt nochmal ein krasser Unterschied, wenn man jetzt halt irgendwie, okay, irgendwie von den 10 Punkten halt 8 auswärts geholt hat, okay, aber ja, es wird halt Zeit, auch wieder daheim was zu machen, und auch auswärts musst du auf Dauer dann sonst überkompensieren, und das wird so einfach für uns nicht.
Also die einzigen, die auswärts überkompensieren, sind definitiv die Fans. Die fahren nämlich garantiert immer auswärts. Also der Support in Freiburg war auch wieder erste Sahne, auch wenn es das Spiel nicht wirklich hergegeben hat. Natürlich ist dann so ein Gegner wie der BVB am Samstag in gewisser Weise aus Mainzer Sicht mal wieder dankbar. Die regen sich ja immer noch darüber auf, dass wir ihnen die Meisterschaft geklaut haben. Dann können wir sie nochmal endgültig in die Krise stürzen. Die sind ja jetzt auch erstmal unter der Woche international unterwegs. Wer weiß, was da passiert. Wie gesagt, Dortmund wankt ja in seiner Form zwischen himmelhoch jauchzend und hier Champions League und so weiter. Und dann, ja, die Liga ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Deswegen bin ich da noch ein bisschen unsicher. Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir jetzt auf den Samstag gucken, können wir nur hoffen, dass wir diese Woche, dadurch, dass eben kein Pokalspiel am Mittwoch ist, vielleicht ein bisschen Ruhe in den ganzen Ligabetrieb reinkommt und man sich vielleicht dann auch wieder ein bisschen länger auf vielleicht auch Johnny Burkhardt und Amiri verlassen kann, wenn sie wieder gesund sind. Aber der Samstag ist ja nicht nur für unsere Herren ein entscheidender Tag, denn für unsere U17 geht es auch ans Eingemachte am Samstag.
Du hast gesagt, gefühlt die wichtigste Partie dieser Halbserie für die U17 in der neu gegründeten Nachwuchsliga, Derby in Lautern, muss man ja leider sagen, sonst wäre es perfekt, 13 Uhr oder ja, vielleicht hätte es ein bisschen früher sein müssen, aber ja, 13 Uhr, Frönerhof, Kaiserslautern gegen Mainz, und es geht um alles schon, muss man wirklich so sagen, auch wenn es ein Jugendspiel ist, denn Mainz, Lautern ist auf 2, Mainz auf 3, Leverkusen auf 4 und die Mainzer sind mit dem Unentschieden gesichert in Liga A. Es ist jetzt wieder, um das nochmal ganz kurz zu machen, keine Junioren-Bundesliga mehr, sondern DFB-Nachwuchsliga. Deshalb gab es 8 Sechsergruppen regional. Die ersten 3 Teams, nee Quatsch, es gab 8er-Gruppen. So, die ersten 3 Teams qualifizieren sich für Liga A in der Rückrunde, und da wird dann der deutsche Meistertitel ja ausgespielt, den man ja auch kennt, der hier in der Mewa Arena ja auch schon ausgetragen wurde mit Brian Kruder, Nelly Viper und Co. Und es geht jetzt darum, für Mainz 05 in diese Top 3 zu kommen, und das ist halt echt brutal. Aber sie sind Dritter, sie haben die Chance. Aber Leverkusen sitzt noch am Nacken. Im schlimmsten Fall, wenn Lautern gewinnt, Leverkusen hoch gewinnt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der direkte Vergleich zählt, aber könnte es sein, dass Mainz 05 eben nicht dann Dritter bleibt, sondern Vierter wird, nicht in Liga A kommt und dann in Liga B um die goldene Ananas spielt, ehrlicherweise, weil Nachwuchsleistungszentren seit dieser Reform nicht mehr absteigen können, wie es vorher war. Ja, und das ist, kommen wir ja gleich nochmal genauer zu, schon ein Thema, was sich verändert hat. Man wollte vom DFB diesen Erfolgsdruck, Ergebnisdruck rausnehmen, und jetzt hast du gefühlt noch früher Ergebnisdruck. Also wer da genauer rein will, kann auf jeden Fall das Interview in der AZ mit Jan Kirschhoff von vor einem Monat mit mir auf jeden Fall nochmal suchen. Da haben wir nochmal detaillierter darüber gesprochen, weil er auch sagt, es ist eigentlich der Gegenteil der DFB-Reform eingetreten, gerade für Vereine wie Mainz 05, weil kurze Phasen, 2-3 Spiele mit Ergebnisorientierung reichen dir ja vielleicht schon, dich zu qualifizieren für Liga A, und brauchen wir nicht drüber reden, also Mainz 05, die müssen da rein, klar, wenn sie es nicht schaffen, entscheidet es am Ende nicht über einen Profivertrag, aber das ist schon ein Thema. Aber was halt spannend ist, generell die Entwicklung so zu sehen, U17, U19, gerade U19, die ja auch ein paar Niederlagen dabei hatten, gegen Schott Mainz verloren, gegen FSV Frankfurt verloren, ich glaube sogar 2 Spiele, beide Spiele jetzt, die werden es wahrscheinlich schaffen, die haben genügend Vorsprung für die Liga A. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie gerade nach dieser Youth League-Mannschaft letztes Jahr, die, da gibt ihr mir wahrscheinlich recht, einfach jeden emotionalisiert hat, weil es einfach Charakter waren, da jetzt andere Spieler oder auch ein ganz anderer Geist von der Mannschaft zu sehen ist bei der U19 zum Beispiel. Das hat Jan Kirschhoff mir auch gesagt, dass so die Charakter letztendlich gerade nicht mehr so da sind wie die Kleibers, die Ammanns, die Schulzes, die jetzt in der U23 oder wie Kleiber auch schon oben spielen.
Ja, also ich finde es ein super interessantes Thema. Ich habe mich wirklich mit diesem Jugend-Nachwuchs-Leistungsthema gar nicht so auseinandergesetzt, und erst jetzt so im Gespräch mit dir habe ich irgendwie so richtig drüber angefangen, wieder nachzudenken. Ja, wie du auch schon sagst, wie wir da emotionalisiert wurden, und durch welche Tiefen quasi die U19 und die Youth League Mannschaft uns da wirklich auch getragen hat in der letzten Zeit. Und ja, also es ist eine sehr interessante Entwicklung. Natürlich jetzt ja auch dadurch, dass Benny Hofmann ja an Jan Kirchhoff übergeben hat und so. Also da ist bei uns im Verein durchaus viel am Passieren. Und wer zufälligerweise in Lautern ist und kein Ticket hat gegen Dortmund, einfach mal hingehen, würde ich sagen, oder?
Du, wir können ja auch wieder sagen, wir sind doch auswärts so stark, dann müssen wir auswärts eben die U17 unterstützen. Das ist doch überhaupt kein Problem, wenn die Profis zu Hause spielen, dann muss man auswärts nach Lautern fahren, so einfach. Ich meine natürlich gerade bei der U19, das sind halt auch riesen Fußstapfen, in die man da tritt, wenn man da jetzt hochrückt. Und ich kann mir aber auch vorstellen, aber korrigiere mich da gerne, wenn so ein neues Ligasystem eingeführt wird, das dauert ja auch wahrscheinlich auch erstmal im Training und so weiter, im Betrieb so da sich einzufinden und sich anzupassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich für Mainz 05 als Nachwuchs- und Weiterbildungsverein ganz entscheidend ist, wie man sich da präsentiert, weil das natürlich auch für den Verein an sich das Faustpfand ist, was man hat.
Ja, definitiv. Wir brauchen ja nicht drüber reden, dass viel von dem Renommee abhängt, auch dass Mainz 05 oft in den letzten Jahren eben diesen Endrunden auch dabei war um die Bundesliga. Was halt der Fall ist, dass diese Phase des Niederlagenausgleichens, die halt auch dazu gehören, dass du mit einer U19, U17 nicht jedes Spiel gewinnst, ist logisch, weil die Leistungen sind einfach noch inkonstant. Sieht man ja auch bei der U23, die einen phänomenalen Start hatten und jetzt momentan eine Phase haben, wo sie, ich glaube, 3 Spiele hintereinander verloren haben, nicht mehr so im Flow sind. Auch, ja, Kleiber nicht mehr dabei ist ein Thema. Tim Müller nicht dabei gewesen die letzten 3-4 Spiele, Lovis Bierschenk jetzt auch erst wieder dabei gewesen, den haben ein bisschen die Optionen gefehlt, aber so Thema Inkonstanz und dass man halt Niederlagen ausgleichen kann in einer, ja, sagen wir mal, vorher Bundesliga, wo es dann 26 Spieltage gab, wenn du 3 verlierst, hast du halt immer noch genügend gehabt. Jetzt hast du halt in dieser Vorrunde, in diesem Vorrundenmodus am Ende 14 Spiele. So, wenn du davon schon mal irgendwie 3 verlierst, dann kommst du noch schneller unter Druck, du kannst es ausgleichen, aber das ist ja schon ein Thema, warum gab es diese DFB-Reform, weil die Hälfte der Bundesliga-Teilnehmer einfach nur um den Abstieg gekämpft hat und sich hinten reingestellt hat, lange Bälle geschlagen hat und das kein Ausbildungsfußball war, den man sich vorstellt, indem man wirklich dann Spieler ausbildet, die den Sprung in den Profifußball schaffen können. Und ja, aber was ich halt, wie gesagt, durch alle Mainzer Ausbildungsmannschaften oben zieht, ist eben halt, dass Niederlagen immer wieder dabei sind. Also ganz interessant, wer mal wirklich einige Spiele von der Mainzer U19 verfolgt hat. Jan Kirchhoff zum Beispiel, der hat gesagt, der trainiert eigentlich fast nur Spiel mit Ball. Gegen den Ball kaum noch. Unterschied zu Benny Hofmann, der damals in der U19 viel Spiel mit Ball trainiert hat, aber auch, weil das Potenzial war, was er ausgemacht hat bei den Spielern, dass ein Brian Gruder und Nelly Weiber das vielleicht noch fehlt, um den Sprung nach oben zu schaffen, weil sie halt mit Ball schon so gut sind. Jetzt ist es andersrum. U19 auch noch, vielleicht kleiner Disclaimer dazu, dieses Jahr mit super vielen jungen Jahrgängen, die gerade aus der U17 rausgekommen sind, aber jetzt schon spielen. Im Vergleich zu vorher ist die Mannschaft viel, viel jünger. Aber es sind schon spannende Spieler insgesamt dabei, weil ich glaube, als Fan stellt man sich ja oft die Frage, okay, wir hatten jetzt Brian Gruder davor, Leandro Barrero, wer könnte denn so der Nächste werden? Ah ja, okay, jetzt haben wir Dani Kleiber und dann, wenn du da ein bisschen weiter gehst, klar, redest du, warum spielt nicht Nelson Weiber, warum spielt nicht mehr Maxim Dahl? Die hängen in ihrer Entwicklung da, sind sie einfach noch nicht so weit. Kann man dann, wie wir letzte Woche auch gesagt haben, gibt es ein Für und Wider gerade bei Nelly Weiber. Aber es gibt auch einfach spannende Spieler dahinter. Und da sehe ich gar nicht mal so die U19-Spieler jetzt, sondern vor allem eher die U17-Spieler, die von dem individuellen Spielertypus schon Spannendes mitbringen.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde jetzt auch ein bisschen mehr reingucken. Du hast da schon ein bisschen bei mir das Interesse jetzt geweckt, muss ich sagen. Ja, also ich finde gerade die Nachwuchssachen, also gerade hier U19 gibt es ja auch immer wieder Spiele, die irgendwie cool zusammen mit unseren Heimspielen angesetzt sind, dass man so einen Doubleheader sich machen kann. Ja, also ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, wenn man so das Herz von Mainz 05 sehen will, dann muss man sich halt auch ein bisschen die Jugendarbeit angucken.
Ja, weil früher oder später wird der ein oder andere seine Chance dort definitiv bekommen. Und das sind spannende Spieler. Auch bei Mainz 05 in der Jugend ist es logischerweise nicht mehr so, dass die Jungs nur noch aus Mainz und 30 Kilometer Entfernung herkommen, sondern wenn man sich die anschaut, es gibt einen polnischen Nationalspieler in der U19, einen niederländischen, und die sind wirklich aus den Niederlanden und Polen auch gekommen. Es gibt einen spannenden neuen Torhüter aus Österreich, der in der U17 spielt, der von Sturm Graz gekommen ist, der auch schon in der U19 gespielt hat, als Luis Babats verletzt war und da den Vorrang vor dem eigentlichen U19-Vertreter von Luis Babats bekommen hat mit Daniel Posch. Und was sie halt auch einfach gut machen, ist so dieses Thema durchschieben, dass sie in der U17 jetzt schon U16-Spieler, die Top-Talente der U16 einsetzen mit Luca Hampel und Jeremiah Depra, für die es mich persönlich selbst freut, weil ich die selbst mal in der U10 trainiert habe, damals als ganz kleine Minions und noch weiß, wie wir auf Turnieren mit denen waren, in Übernachtungsturnieren, die da jetzt auch gerade Luca Hampel sehr performen. Und ja, das ist ja auch so ein Sinn und Zweck von dieser Nachwuchsliga gewesen, diesen Ergebnisdruck erstmal wegzunehmen, damit auch solche Spieler einfach mal reingeworfen werden können, wenn man sagt, ey, das ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt für die. Und ja, deshalb, wie du gesagt hast, ich glaube, es lohnt sich in der nächsten Zeit mal das ein oder andere Spiel von der Jugend auch mitzunehmen.
Das heißt, Auftrag ist ganz klar, wer kein Ticket für Dortmund bekommen hat, der fährt nach Kaiserslautern, setzt sich da ans Spielfeld und kann in 7 Jahren beim Rekordtransfer sagen, ich hab doch gesagt, der wird mal ein Großer. So.
Der schreibt sich da auf die Spickzettel jeglicher Fußballmanager.
Und damit ist doch eigentlich der Auftrag für die kommende Woche für alle klar. Also entweder den Bus oder den Zug nach Lautern nehmen oder in die Mewa Arena fahren. Und da sehen wir uns am Samstag um 15.30 Uhr, wenn der BVB bei uns vorbeikommt. Mal sehen, wie das wird. Mehr möchte ich an der Stelle gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir haben das meiste aus diesem Spieltag rausgeholt, was man rausholen konnte. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit. Und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder und sagen bis dann. Macht's gut.
Tschüss. Ciao, ciao.